Wir danken herzlich für den Gruß des Posaunenchors mit dieser altvertrauten, wichtigen Melodie. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir's nicht. Ich möchte Sie heute Abend am Ende dieser Bibelwoche grüßen mit einem Wort aus Psalm 119. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht, wie einer, der den großen Gewinn zieht, der den Haupttreffer hat, der ein großes Erbe bekommen hat. Ich freue mich über dein Wort, dass das mit uns geht, was wir an Gottes Wort haben, mit dem wir leben können. Wir wollen unter Begleitung der Posaunen die ersten vier Strophen singen vom Lied 53, von dem großen Erscheinungsfestlied, wo das begleitet Orgel. Beide. Gut. Also, vom großen Erscheinungsfestlied Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Strophen 1 bis 4.
Thank you.
wollen sitzen bleiben und beten. Herr, du kannst Herzen bekehren. Wir können uns nicht selber bekehren. Aber du kannst dazu helfen, dass es zu einer Kehrtwendung kommt, dass es anders wird. So dass du Freude an uns haben kannst. Und dazu hilf auch durch den heutigen Abend, durch das Singen, durch das Hören auf dein Wort, durch dein Dabeisein. Amen. Wir sind heute am letzten Abschnitt der Bibelwoche über Texte aus dem Jesaja-Buch und kommen an den Abschnitt Jesaja 55, Gottes Wortkraft zum Ziel. Jesaja 55 ab Vers 6. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird Gott sich seiner erbarmen. Und er bekehre sich zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn so spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und wird ihm gelingen, wozu ich es sende, spricht der Herr. Nun dürfen wir noch einmal den Posaunenchor hören. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr. Als ich heute Morgen an diesem Wort saß, kommt mein Ulrich, der macht gerade Abitur, Burgymnasium, sagt, wir müssen einen Aufsatz schreiben, ob Gott gerecht ist. Irgend so ein Stück eines modernen Schriftstellers, Kind, dreijährig, furchtbar, stirbt an Leukämie. Wie kann der gerechte Gott das zulassen? Womit hat das Kind das verdient? Und da habe ich ihm das gesagt, du guck mal, ich sitze gerade an dem Wort. Meine Gedanken sind viel höher als eure Gedanken, höher als der Himmel über der Erde ist. Ich habe ihm gesagt, bevor ich anfange, Gott zu kritisieren, ich persönlich, ich kann jetzt bloß von mir reden, muss ich zuerst einmal sagen, bin denn ich gerecht? Weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Aber ich muss jetzt ein bisschen von mir auspacken. Bin ich gegenüber Menschen gerecht? Okay. Als ich vorhin durch Welzheim gefahren bin, da habe ich offenbar einen Autofahrer geärgert, ich weiß gar nicht warum, aber der hat so auf die Hupe gedrückt, dass er einen ganzen Zorn hineingelassen. Was denken Sie, wie viel mehr Menschen ich geärgert habe, die keine Hupe haben, die nicht gleich auf die Hupe drücken konnten, sagten, hey, du hast mich geschnitten. Wie viele Menschen habe ich verletzt mit dem, was ich gesagt habe, was ich unterlassen habe, was ich falsch weitergetratscht habe. Wie viel habe ich versäumt, wo Menschen gewartet haben, dass ich helfe, dass ich ein gutes Wort sage, dass ich einen Besuch mache, dass ich Zeit habe für sie. Mir ist einmal in meinem Leben passiert, vor langen Jahren, dass mit einmal war, als ob Gott den Vorhang auf die Seite zieht und dann sind lauter Dinge, die ich gar nicht vergessen hatte, die waren im Hinterkopf, aber ich wollte sie nicht nach vorne kommen lassen, waren plötzlich da, wie viele Menschen wohl auf einen Brief von mir gewartet haben, auf ein liebes Wort, wie ich unfair gegenüber meinen Lehrern war, wenn ich sie bloß geärgert habe, die wollten mir was Wichtiges weitergeben. Wie ich meinen verehrten Professor in Tübingen geschnitten habe. Es war alles vergessen, die Jahre hindurch, verdrängt. Bis dahin, dass ich mitschuldig bin am Tod eines lieben Menschen, weil ich auch zu denen gehörte, die seinen Geburtstag vergessen hatten, und an seinem Geburtstag hat er sich das Leben genommen, weil er gesagt hat, es denkt niemand mehr an mich. Ich hatte es weggesteckt. Werde ich Menschen gerecht? Ich nicht. Ich nicht. Wer bin ich, dass ich anfange, bei Gott zu kritisieren? Werde ich Gott gerecht? Wir sprechen ja heute das moderne Wort Gerechtigkeit, nicht? Wir sprechen von behinderten, gerechten Fahrstühlen, die Behinderten gerecht werden. Wir sprechen von familiengerechten Wohnungen, die auch ein bisschen Platz haben, wo man ein bisschen Lärm machen kann, wo man nicht immer sagen muss, pssst, sonst schimpft die Hunde. Familiengerecht. Wir sprechen von kindergerechten Erziehungsmethoden, von altersgerechten Renten. Werden Sie Gott gerecht? Kann ich wieder bloß von mir reden. Wir haben früher das Lied gelernt, O Gott, du frommer Gott, du Brunnenquell guter Gaben. Und wie selten brauche ich Gottes Gaben, gerade wenn ich in großer Not bin, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß, dann sage ich, lieber Gott, jetzt gib doch. Und sonst behandle ich Gott wie die Hausierer, die an meine Glastür kommen. Schon wieder einer. Machen Sie mal Ihr Köfferchen auf, was haben Sie denn? Handcreme, Schnürsenkel. Badesalz, ne, das haben wir alles noch, alles. Ich brauch's heute nicht. Geh jetzt weiter, vielleicht das nächste Mal. So behandle ich Gott. Er hat Pläne für mich bereit. Ich sag, lieber Gott, ich weiß schon selber. Wie ein trotziger Zweijähriger. Mich selber. Er hat sein gutes Wort für mich bereit. Ich sage, ich habe keine Zeit. Ich muss geschwind Zeitung lesen. Nachher vielleicht. Er hat seine Nähe für mich bereit. Ich sage, ich muss zuerst geschwind telefonieren. Irgendein unerhebliches Telefongespräch. Werde ich Gott gerecht, dem guten, treuen Gott, der so viel für mich bereit hat? Ich nicht. Was würden wir als Hausvermieter tun, wenn wir so einen Untermieter hätten, wie ich gegenüber Gott bin? Das sage ich doch alles in guter Ordnung, wenn wir sagen, hören Sie mal, beim nächsten Termin ziehen Sie aus. Ich brauche mich nicht dauernd an Ihnen zu ärgern, wenn Sie absolut nicht das wollen, was bei uns gang und gäbe ist, dann gehen Sie doch. Es würde unter uns fair sein. Es wäre gerecht von Gott und fair, wenn er uns wegschicken würde wie den letzten Dreck, wenigstens mich. Wie komme ich dazu zu fragen, lieber Gott, bist du gerecht? Ist es überhaupt fair von mir, so mit Gott zu handeln, mit ihm zu rechten? Wo ich so selten etwas von ihm wissen will und plötzlich fange ich an und sage, aber jetzt kommst du mal dran, lieber Gott. Augenblick, jetzt bin ich mal geschwind Richter und jetzt wollen wir dich mal durchleuchten, ob es bei dir stimmt. Ist das fair von uns? Es wäre wie wenn ein Schwerkranker zum Onkel Doktor kommt und sagt, Herr Doktor, Entschuldigung, jetzt setzen Sie sich mal in den Röntgenschirm. Jetzt gucken wir mal, was bei Ihnen nicht stimmt. Verkehrte Welt. Wenn wir fragen, ob Gott gerecht ist, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So viel der Himmel höher ist über der Erde, sind meine Gedanken himmelweit höher als eure Gedanken. Ist Gott gerecht? Ja, der Ulrich muss einen Aufsatz schreiben. Seine Lehrerin wartet darauf. Was stellen wir uns eigentlich beim gerechten Gott vor? Das ist ganz merkwürdig, ich garantiere Ihnen, bei vielen von Ihnen ist irgendwo so ein Bild, wie beim Fernsehgericht tagt. Dass da ein Richtertisch ist und dahinter sitzt im großen Stuhl der Herr Senatspräsident außer Diensten und hört sich die Leute an, was sie zu bieten haben, was bei ihnen stimmt und nicht stimmt und am Schluss fällt er sehr wohl abgewogen Urteil. Der gerechte Gott, der ist der oberste Polizeichef, der muss beurteilen, ob der gut oder schlecht ist. Halt mal! Wie kommen wir eigentlich dazu, dass bei uns Gerechtigkeit ist, wenn wir anständig sind und keinen Bankeinbruch machen und Liebes tun und trösten, dass bei uns Gerechtigkeit, wenn wir was machen. Und bei Gott soll Gerechtigkeit sein, wenn er hinterm Tisch sitzt und zuguckt. Die Bibel sagt uns, Gott ist gerecht und macht gerecht. Gott brennt darauf, euch Sünde zu vergeben. Gott will auch, wenn er gerecht ist, wohltun, heilen, trösten, Behinderten beispringen, Verzagte aufrichten. So ist Gott der Gerechte. Was habt ihr für komische Gedanken über den gerechten Gott, als ob das Richterle wäre? Gott macht gerecht. Darin besteht seine Gerechtigkeit, so steht es Römer 3. Gott ist gerecht und machtgerecht. Am eindrücklichsten ist das dargestellt in den großen mittelalterlichen Gemälden von Quentin Massis, der alten Pinakothek in München hängt so ein Gemälde, oder von Zeitblom im Ulmer Münster, das war jetzt ausgeliehen zu den großen Luther-Ausstellungen in Nürnberg. Da sieht man Gott Vater sehr zurückhaltend dargestellt, und er hält auf seinen Armen den gekreuzigten, totgeschlagenen Jesus, das Opfer für die Sünde, und hält ihn so auf dem Gemälde dem Zuschauer hin. Du, das habe ich für dich gemacht, mein Bestes hergegeben. So viel bist du mir wert, wenn es je Opfertiere gegeben hat. Hier ist viel mehr geschehen. Ich habe ihn getötet, damit du leben kannst. Ich habe ihn geopfert, damit du frei bist. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Wenn wir an Gottes Stelle sitzen würden, wir würden einigen Menschen die Luft abstellen und sagen, du hast kein Lebensrecht mehr, du hast verwirkt. Und Gott guckt wir Leuten, die eigentlich kein Lebensrecht mehr haben, Lebensrecht gewährt, ihre Sünde wegnimmt. Suche den Herrn, solange er nahe ist, denn bei unserem Gott ist viel Vergebung. Durch die Bibel hindurch, das ist jetzt eine Antwort für meinen Ulrich gewesen, guck doch mal im zweiten Buch Mose, als Mose Gott begegnet ist, hat Gott vor ihm seinen Namen ausgerufen, barmherzig, gnädig ist der Herr. Geduldig von großer Gnade und Güte. Der die Sünden der Väter heimsucht bis ins zweite und dritte Glied, bis in zweite und dritte Generation. Und segnet bis in die tausendste Generation. So ist die Relation. Wenn wir in diesem Jahr das Reformationsgedenkjubiläum haben, 450 Jahre evangelische Predigt. Wie viel Segen von Vorvätern, geistlichen Vorvätern, liegt auf unserer Kirche? Es gibt viele Leute, die sagen, was ist eigentlich in Württemberg besonders los? Dass bei euch so viele Mitarbeiter gibt, so viele Bläser. Auf dem Gedenkbuch für die württembergische Reformation ist hinter das wunderbare Bild vom Ulmer Münster Turm herunter fotografiert auf die 10.000 Bläser. Ja, wie kriegt ihr das in Württemberg hin? Segen der Väter. Bis ins tausendste Glied. Und dann geht Gott eine Stufe weiter und sagt beim Propheten Hesekiel, ich will nicht mal mehr die Söhne sterben lassen für die Sünden der Väter, sondern jeder soll bloß für seine eigene Sünde sterben. Ich will es nicht heimzahlen, nicht mal mehr in die übernächste Generation. Und als Jesus gekommen ist, ist Gott so weit gegangen, dass er sich gar nicht mehr überbieten kann. Dass er nicht wartet, bis wir endlich unsere Schuld einsehen und bei ihm zu Kreuze kriechen und sagen, lieber Gott, vergib mir. Sondern dass er seinen Sohn, denken Sie an das Zeitlohmgemälde, uns hinhält. Ich möchte euch so gern vergeben, lasst euch doch vergeben. Sucht den Herrn, solange er nahe ist. Bei ihm ist viel Vergebung. Aber wenn Gott seinen Sohn so hinhält, dann ist ja nicht bloß, dass er uns ihn hinhält als der, der für unsere Schuld gestorben ist, damit wir es garantiert wissen, es ist für meine Sünde etwas geschehen. Rechtsgültig. Sondern dass uns auch Gott sagt, wenn eine Sache wichtig ist, dann dieser Jesus, den habe ich aus dem Tod zurückgeholt, damit ihr ihn habt, den braucht ihr. Wie kann man den Herrn suchen? Ohne Bild gesprochen heißt es hier, rufet den Herrn an, solange er nahe ist. Der Glaube fängt damit an, dass wir sagen, Herr Jesus, dann noch einen Stoßseufzer, erbarm dich über mich. Herr Jesus, gib, dass ich mit dir rechnen kann. Herr Jesus, ich möchte mit dir leben, ich verstehe noch nicht viel von dir. Herr Jesus, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, der wird gerettet. Damit fängt der Glaube an und weiter kommen sie in ihrem Glauben gar nicht, als dass in ihrem letzten Stündlein, der letzten Minute noch einmal dieser Ruf durch ihren Körper geht wie ein elektrischer Schlag. Jesus! Ruft ihn an, den Gott uns hingehalten hat. Das ist Gott das Wichtigste. So werden wir Gott gerecht. Das ist seine größte Tat, was er in seiner Liebe uns gegeben hat. Wir denken, er soll uns Bildungschancen geben, die Arbeitslosigkeit wegnehmen und Krieg wegnehmen. Und Gott sagt jetzt, Ihr braucht Vergebung und das habe ich euch gegeben, ich gebe euch Jesus. Ruft doch ihn an. Suche den Herrn, solange er nahe ist. Rufet ihn an, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ja, lieber Gott, ich verstehe das alles noch nicht. Das ist auch so durcheinander, wenn es der Schiffbuch sagt. Ich habe das zwar schon im Konfirmandunterricht gehört, aber ich habe es nie recht begriffen. Dann nehm doch mein Wort, sagt Gott. Guck mal, mein göttliches Wort, das habe ich sogar schwarz auf weiß durch meine Propheten niederschreiben lassen und durch die Apostel. Du kannst haben, ihr habt eure Bibeln, das Wort Gottes. Das ist wie der Schnee, der in diesen Tagen vom Himmel fällt und nicht wieder zurückgeht. Es ist wie der Regen, der vom Himmel fällt, sondern in die Erde eindringt und die Erde feuchtet und fruchtbar macht, dass sie Samen gibt und den Halm hervorbringt, die Ernte, dass bei uns keine Sahelzone ist, wo ausgetrocknet ist und wo der Grundwasserspiegel endlos abgesunken ist, dass bloß noch verbrannte Erde da ist, sondern so ist mein Wort, dass es feuchtet, dass etwas wachsen kann. Das verliert die Geduld nicht. Fang doch einmal an. Fang beim Johannesevangelium an oder beim Markusevangelium. Nimm dir einen Abschnitt vor. Lass es dich durchdringen. Wir wissen, dass in den letzten Wochen und Monaten bei uns der Grundwasserspiegel erheblich abgesunken war. Wir in Schorndorf haben ja für beinahe 6 Millionen Mark einen See gebaut, haben Sie vielleicht schon gesehen, und am Schluss war nicht einmal mehr Wasser drin, weil der Grundwasserspiegel abgesunken ist. Aber es kommt wieder, keine Sorge. Mit dem Winter, mit dem Schnee und mit dem Regen, es kommt wieder. Grundwasserspiegel wird steigen. Zurzeit ist in unserer württembergischen Landschaft der geistliche Grundwasserspiegel arg gesunken. Kennen Sie sich noch in der Bibel aus, wie Ihre Großmutter sich ausgekannt hat? Kennen wir überhaupt noch ein paar Gesangbuchverse, die uns in Notzeiten Trost sein können? Wissen wir noch in biblischen Zusammenhängen Bescheid? Der Grundwasserspiegel ist arg abgesunken. Jetzt sagt Gott, jetzt fang doch wieder an. Wenn wir etwas mitnehmen wollen von dieser Woche, mit Gottes Wort leben, nehmt's, es ist wie notwendiges Wasser, wie Schnee, der vom Himmel kommt, der feuchtet, der das Land fruchtbar macht. So soll das Wort, das ich spreche, nicht wieder leer zurückkommen, sondern tun, wozu ich es sende. Gott will durch sein Wort etwas ausrichten.
Karl Heim war großer Professor in Tübingen. Ich habe ihn im Jahr 1953 erlebt, als er 80 Jahre alt war. Ein vertrocknetes, altes Männlein saß da in seinem Lehnstuhl. Im Tübinger Adolf-Schlatter-Haus waren die Spitzen der Behörden da, weil er das Bundesverdienstkreuz bekommen sollte. Und man hat schon gedacht, das überlebt er gar nicht, der zittrige alte Mann. Und dann hat man ihm das Mikrofon hingestellt und plötzlich kam Leben in ihn. Und dann hat er gesagt, ich war junger Student vor langen Jahren und kam hinaus in mein erstes Vikariat. Und der Herr Pfarrer ist gleich in Urlaub gegangen und hat gesagt, Sie müssen vor allem einen besuchen, den Stadttrompeter. Der hat Kehlkopfschwindsucht. Dann ist er zu dem gekommen, als schüchternes Vikerle, und hat nicht recht gewusst, was er sagen soll, wie soll er da trösten als junger Mann. Und hat angefangen, ein paar Bibelworte zu stottern, die er von seiner Mutter mitbekommen hatte, weil sie ihn früh gelehrt hatte, Bibelworte zu lernen, sodass der schwerkranke Mann sagte, gut, gut. Und dann hat der Karl Heim, was vorher so ein vertrocknetes Männlein schien, mit kraftvoller Stimme hineingesagt, das war mein Anliegen als Professor der Theologie, den Studenten zu sagen,
Ihr braucht nichts als das einfache, klare Evangelium. Das hilft, damit Menschen getrost sterben können. Bloß Wort Gottes hilft, dass wir getrost sterben können und wissen, ich habe einen Herrn, der mich begleitet in den Tod hinein. Fürchte dich nicht, so wie es am ersten Tag hörten. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gottes Wort Kraft zum Ziel. Dieser Karl Heim war in jungen Jahren, im Jahr 1899, berufen worden zum Generalsekretär der damaligen jungen deutsch-christlichen Studentenvereinigung. Das war eine Bewegung, die gesagt hat, wenn in unserem deutschen Land noch einmal etwas anders werden soll, dann müssen Studenten anfangen, Bibel lesen. Ein großer Wissenschaftler, Dr. Karl Kupisch, hat ein Buch über diese Bewegung geschrieben. Das trägt den Titel Studenten entdecken die Bibel. Und als ich dieses Buch gelesen habe über die deutsch-christliche Studentenvereinigung, die eigentlich von Karl Heim geprägt war, ist mir es wie Schuppen von den Augen gefallen. Alles, was wir in der Nachkriegszeit, in der Politik, in der Kirche, Männern verdankten, Reinhold von Thaten-Trickler, dem Bundestagspräsidenten Ehlers, Lilje, das können Sie so weitermachen, Wilhelm Busch, sie alle sind durch diese Bewegung geprägt worden als Studenten. Studenten entdecken die Bibel. Nicht bloß Bierglas, nicht bloß die Wissenschaft. Studenten entdecken die Bibel. Mit dieser Kraft hat die Kirche nach 1945, nach dem Zusammenbruch, neu angefangen mit der Bibel. Und Karl Heim war einer gewesen, der jungen Menschen die Bibel wichtig gemacht hat. Im Jahr 1928 war Karl Heim eingeladen zur Weltmissionskonferenz in Jerusalem, wo Menschen aus allen Erdteilen zusammenkamen. War damals die Zeit, als die Amerikaner sagten, wir können die Welt verändern. Wenn wir uns ein bisschen am Riemen reißen, dann wird's schon klappen. Wohin wir damit gekommen sind, das sehen wir heute. Und da waren die indischen Christen da, die sagten, ja, man muss doch auf die Religionen Asiens hören. Wir Christen haben doch nicht die Wahrheit gepachtet. Die asiatischen Religionen haben doch so viel Schönes, wenn sie dem Menschen sagen, geh in dich. Wenn wir den guten Kern in uns suchen, das Wahre und Edle ganz tief in uns drin. Und die, die vom Islam begeistert waren, vom Judentum, man war ja in Jerusalem, haben gesagt, die sind mit ganzem Ernst dabei, wie die fünfmal am Tag beten, wie die sich bemühen um den Glauben. Und Karl Heim hat sein ganzes Referat umgeworfen, das er vorbereitet hat, und hat gesagt, Leute, wenn wir uns nicht mehr an den Kompass der Bibel haben, dann können wir alle Mission einstellen. Das Gute kommt doch nicht aus uns. Der Herr Jesus hat gesagt, im Herzen des Menschen sind arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei. Das Gute kommt doch nicht, dass wir uns anstrengen und beten, sondern es kommt von dem Herrn, bei dem viel Vergebung ist. Er hat sein Referat gehalten und wurde verlacht. Und da hat er einen Absatz hinter sein Referat geschrieben, bevor es veröffentlicht wurde. So gehen wir Christen, die wir uns an die Bibel halten, durch das Kreuzfeuer von zwei Fronten. Wir werden beschossen von denen, die sagen, das Gute steckt doch in uns. Wir brauchen doch keine Vergebung. Wir brauchen uns bloß ein bisschen anstrengen. Und wir werden beschossen von denen, die sagen, man muss sich anstrengen. Man muss das Religiöse tun. Man muss sich hineinknien in den Glauben. Aber wir brauchen doch keinen Erlöser. Wir gehen durch dieses Kreuzfeuer als kleines Häuflein. Und wissen, dass die Verheißung bei denen liegt, über denen Jesus sagen wird, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort behalten.
Du hast nicht aus dem Glauben etwas gemacht, was deinen eigenen Gedanken entspricht. Du hast mein Wort behalten. Das ist Kraft zum Ziel, dass wir beim Wort Gottes bleiben. Bis zu unserem Tod, bis zum Ende der Welt. Ich habe, als ich vor einem Jahr in Welzheim sein durfte, den letzten Abend abgeschlossen mit einem Vers, den ich auch heute Abend noch einmal sagen will. Einer unserer schwäbischen geistlichen Väter hat ihn verfasst, steht in unserem Gesangbuch: Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es uns umschafft, Kranke macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu siegen fort, bis wir ganz genesen. Ich möchte Sie bitten, dass das einfach mitnehmen als Impuls. Ich möchte wieder neu mich eingraben in Gottes Wort. Ich möchte neu bewässert werden, dass der Grundwasserspiegel meines Glaubens wieder steigt. Ich möchte fruchtbar werden. Ich möchte den Herrn suchen, ihn anrufen. Ich möchte mit Gottes Wort leben. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu siegen fort, bis wir ganz genesen. Amen. Wir hören noch einmal den Posaunenchor. Herr, wenn du sprichst, dann geschieht es. Wenn du sagst, es werde, dann wird etwas. Sag du über uns vertrockneten Leuten, werde fruchtbar. Sag du über uns selbstsicheren Leuten, kommt her zu mir. Sag du über uns vielbeschäftigten Leuten, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Sag du über uns, die wir dich so oft nicht brauchen, hier bin ich. Herr, schaffe du uns ganz neu. Die Welt wartet darauf, dass wir nicht bloß von dir schwatzen, sondern dass wir erfüllt sind von dem, was du in uns wirken kannst. Wir danken dir, dass wir dein Wort unverboten haben. Sei bei denen, die um deines Wortes willen leiden, die es nicht öffentlich verkündigen dürfen, denen die Bibeln verboten sind. Sei bei denen, die dein Wort übersetzen in die fremden Sprachen. Sei bei denen, die es unter Schwierigkeiten weitertragen. in Religionsklassen und auf dem Missionsfeld. In Familien, wo sie dein Wort nicht hören wollen und einsame Christen dein Wort doch weiterstrahlen lassen wollen. Sei bei ihnen und schenke es auch unserer Kirche, dass der Grundwasserspiegel deines Wortes wieder steigt. Herr, wir warten darauf, dass du es tun wirst. Amen. Und nun wollen wir die letzten vier Verse vom angefangenen Lied Jesus ist kommen singen, die Strophen 5-8. Ganz herzlichen Dank für all Ihre Opfer in den Abenden. Wir wollen ja das Opfer geben für die südindische Kirche, die ein großes und weitgespanntes Missionsprogramm hat. Erstaunlich, dass diese Kirche nicht sagt, ach, wir brauchen es für die Armut, das brauchen sie auch. Aber sie sehen, dass die Hauptnot erst gelindert werden kann, wenn die Menschen von innen heraus einen Halt haben. Und deshalb wollen sie Bibelfrauen und Katechisten und einheimische Missionare ausbilden und aussenden. Und mit unserem Opfer wollen wir dazu helfen. Herzlichen Dank auch für das Opfer, das Sie heute Abend einlegen werden. Es liegen die Rosa-Programme auf, Spuren zu Jesus Christus im Alten Testament, die Abend-Bibelschulreihe der Ludwig-Hofacker-Vereinigung, die vom 25. Januar an jeweils mittwochs in Schorndorf sein wird, will uns vom Alten Testament her wichtige Leitlinien der Bibel zeigen. Der Prophet, der Geist Gottes, die Versöhnung, der König. Am Ausgang rechts ist auch eine Liste, da können Sie sich eintragen, falls Sie Tonbändern von den einzelnen Abendvorträgen dieser Bibelwoche haben wollen. Und nun dürfen wir noch einmal den Posaunenchor hören. Ganz herzlichen Dank euch Blästen. Wir wollen uns erheben, damit wir unter dem Segen Gottes an unseren Platz gehen können, an den uns unser Gott gestellt hat. Der Gott des Friedens, der von den Toten herausgeführt hat, zum großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus. Der mache euch fertig zu allem guten Werk, zu tun seinen Willen. Und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre in der Gemeinde, jetzt und zu aller Zeit.